Marke und Robe.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Marke und Robe. Seit langem mal wieder eine neue Folge. Wir sahen jetzt ein bisschen nachlässig, was unterschiedliche Gründe hat. Aber wir holen das jetzt alles wieder auf. Ich bin heute ohne die Marke, dafür mit einer zweiten Robe. Wir sind nämlich hier heute zwei Jura-affine Gesprächsteilnehmer in dieser Podcast-Folge, sitzen wieder in der Geschäftsstelle FDP in Magdeburg und ich stelle euch heute den FDP-Wahlkreiskandidaten für den Wahlkreis 69 hier in Magdeburg, Schönebeck, Kalbe und Barbie vor. Das ist der Robin Neubauer. Herzlich willkommen, Robin. Hallo.
Ja, hallo. Auch an alle Hörer des Podcasts. Vielen Dank, Thomas, dass ich heute mit dir hier sitzen darf.
Wie immer in unserem Podcast geht es um die Menschen. Wir wollen euch den Robin einfach mal menschlich ein bisschen nahe bringen und dass man da natürlich so das eine oder andere politische Thema hat, das wird nicht ausbleiben, weil wir haben ja demnächst Bundestagswahl und Robin möchte dann ja nach Berlin, möchte sich ja beruflich ändern. Wie kam es dazu?
Ja, also um den Bogen mal ein bisschen weiter zu spannen, mal so ein bisschen auch noch was zu meiner Vorgeschichte, warum ich überhaupt erstmal in die FDP gekommen bin. Da ist ganz wichtig, dass ich zur Bundestagswahl 2021, kurz davor, in die FDP eingetreten bin. Mit dem Hintergrund, und das werde ich auch häufig gefragt, warum sind Sie denn in die FDP gegangen, warum nicht in irgendeine andere Partei, gibt ja so viele. Und da habe ich gesagt, naja, die FDP ist die Partei, mit der ich mich identifizieren kann. Das sind aus dem Parteiprogramm her, sind das viele Punkte, die ich auch persönlich im Interesse habe, wo ich sage, die verfolge ich. Ich wollte zu dem Zeitpunkt und will es auch jetzt noch, deswegen kandidiere ich auch für den 21. Bundestag, wollte ich was verändern. Ich wollte aktiv mitwirken an Veränderungen, an Fortschritt, auch im Bund. Und da war auch gleich meine erste Erfahrung natürlich der Bundestag. Die Bundestagswahl 2021, auch eine sehr große Wahl, viel mit Wahlkampf verbunden und habe dann jetzt auch die Chance von meinem Kreisverband bekommen, dieses Jahr für den Bundestag zu kandidieren.
Du bist also schwer reich und fährst Porsche.
Ja, natürlich, Thomas. Ich bin super reich. Ich weiß nicht, wohin mit meinem Geld und schaufel das in der Schubkarre überall hin. Nein, natürlich nicht.
Wie alt bist du?
Ich bin 26 Jahre. Ich habe natürlich noch keine Millionen auf dem Konto und werde es auch nie haben. Davon gehe ich aus, außer man gewinnt im Lotto. Das ist natürlich immer was Schönes, aber dazu müsste ich Lotto spielen. Porsche fahre ich auch nicht. Ich fahre einen ganz einfachen Kleinwagen, der jetzt so langsam ein bisschen zu klein wird für mich und meine Familie. Ich habe ja noch eine jetzt anderthalbjährige Tochter. Das macht sich manchmal schon sehr schwierig mit Rücksitz für Kinder.
Da sind die Nächte noch kurz manchmal, oder? Ja, obwohl mit anderthalb Jahren.
Tatsächlich nicht so. Also sie hat sehr früh viel durchgeschlafen. Also wir hatten wirklich das Glück, wirklich viel Glück, dass ab dem dritten Monat, also 8 Stunden hat sie auf jeden Fall geschlafen. Unter 8 Stunden, nein. Wenn wir sie geweckt haben, das war der absolute Horror, dann war sie wirklich mies drauf, aber die schläft durch.
Zweite Robe. Warum sage ich zweite Robe? Weil Robin was mit der Justiz zu tun hat und zwar beruflich, wie ihr sicherlich erraten habt. Robin, was machst du beruflich?
Ja, also zweite Robe. Also ich trage fast jeden Tag auch wirklich eine Robe.
Wahrscheinlich öfter als ich.
Vermutlich, ja. Also ich bin Justizfachwirt im Land Sachsen-Anhalt. Also ich bearbeite sozusagen Direktfälle im Amtsgericht. Spezifizieren ist schwierig, weil ich bin auf allen Rechtsgebieten mal unterwegs. Ja, das bezieht sich von Zivilrecht bis hin zu Familiensachen, bis hin zu Strafsachen. Da gibt es alles Mögliche, was man alles so am Amtsgericht finden kann, wo ich auch eingesetzt bin. Ja, habe natürlich auch mehrfach in der Woche mal eine Robe an. Ich befasse mich auch mit der Protokollierung von zum Beispiel von Strafsachen. Das bedeutet, ich muss auch mit im Gerichtssaal sitzen, sehe auch wirklich das, was mit dem Menschen passiert. Ich sehe es auch direkt am Menschen persönlich, wie er vorne sitzt. Und das ist auch ein Punkt, der mich so gereizt hat, dass auch wirklich das Wort mit vor Ort sitzen. Und das auch nicht nur hinterm Schreibtisch, sondern auch teilweise die Lebensgeschichten der Menschen mit zu erfahren. Und das ist auch so ein Hintergrund, den ich auch so im politischen im Sinne habe, dass ich halt Politik machen möchte und verfolge, die bürgernah ist. Dass ich halt sage, okay, ich möchte gerne den Menschen vor Ort unterstützen und für den was machen. Dazu sind Politiker auch da. Das haben manche leider ab und zu vergessen, das gebe ich auch zu, aber nein, sowas verfolge ich nicht.
Du hast also gern mit Menschen zu tun, wenn ich das so
Genau,
richtig
genau.
verstehe. Wie hat's dich zur Justiz verschlagen? Wie ist das gekommen?
Ja, das kommt so ein bisschen von meinem Elternhaus heraus. Also mein Vater arbeitet bei der Landespolizei, also auch vom Elternhaus her schon ich sag mal, an Recht und Gesetzen aufgewachsen. Meine Mutter ist Gerichtsvollzieherin im Land Sachsen-Anhalt, also auch in der Justiz tätig. Und da hat man natürlich auch schon vom Kindesalter her so ein bisschen was mitbekommen. Hat mich auch interessiert und verfolge ich natürlich auch.
Da war es schwierig mit über die Stränge schlagen in der Jugendzeit, oder? Da gab es also, ich sage mal, mein Vater Polizist, Mutter Gerichtsvollzieher, wenn du da nicht spurst, das gab
Das
Ärger, oder?
ist das, was immer viele denken, aber das ist tatsächlich gar nicht so. Also ich hatte schon Freiheiten, wo ich sage, man kann sich selber entfalten, man steht nicht wirklich unter ich sag mal, unter der Aufsicht seiner Eltern, dass alles gerade abläuft. Nein, ich hatte eine ganz normale Jugend, wie jeder andere auch.
Und was sagen deine Eltern zu deiner Kandidatur? Haben die schon ein Hotel in Berlin gebucht irgendwie? Oder suchen die dir schon eine Wohnung in Berlin? Wie ist
Nein,
das?
nein. Wohnungssuche mal davon abgesehen, Wohnung würden meine Eltern mir nicht suchen. Das muss ich dann, wenn, selber machen, aber ich habe auch, muss ich ehrlich dazu sagen, nicht, ich sag mal, den Wunsch nach Berlin zu ziehen, privat. Ich habe hier in Magdeburg meine Familie, meine Freunde, mein Freundeskreis. Ich würde auch schon hier bleiben, nach Berlin dann fahren. Würde das Auto dann glücklicherweise auch stehen lassen, weil ich dann eine schöne Direktverbindung zwischen Magdeburg und Berlin habe. Außerdem geht meine Tochter hier auch in den Kindergarten. Ich möchte ungern, dass sie dann nach Berlin muss, in eine Großstadt, Veränderungen nochmal, neue Freunde und das möchte ich nicht. Aber ja, was sagen meine Eltern dazu, um auf deine Grundfrage zurückzukommen? Die waren sehr stolz, die sind auch sehr stolz, dass ich das mache und dass ich auch diese Energie dafür aufbringen kann, das ja alles im ehrenamtlichen Rahmen zu machen. Die Enttäuschung war dann schon eher groß, dass sie mich nicht wählen konnten. Weil ich wohne in einem anderen Wahlkreis, gerade eine halbe Stunde mit dem Auto entfernt. Aber die entscheiden sich trotzdem für die FDP, finden das auch gut und wählen mich aber trotzdem über die Landesliste mit ihrer
Sehr gut,
Zweitstimme.
genau. Und kennen vielleicht auch Leute, die hier in deinem Wahlkreis wohnen und denen sie ein bisschen erklären können, dass sie dich wählen sollen, dass du ja ein guter bist.
Genau, wobei ich da aber sagen kann, ich habe dabei auch ein sehr schönes Sprachrohr. Das wohnt von mir einen Eingang weiter. Das ist meine Großmutter, die wohnt auch hier in Magdeburg. Seitdem ich FDP-Mitglied bin, auch wählt sie sehr gerne FDP und auch verfolgt auch die politischen Themen gerne. Und kommt mit ihr auch ab und zu ins Gespräch und sie erzählt auch viel ihren Freundinnen und Freunden, auch ihrer Friseusin ab und zu, was denn so aktuell ist.
Und deine Frau, die unterstützt dich bestimmt auch, könnte ich mir vorstellen.
Jeden Tag, muss man dazu
Indem
sagen.
sie deine Tochter
Richtig. Also,
mehr nimmt, als es
genau.
normal wäre.
Also es muss ja jemand auch auf die Kleine aufpassen.
Genau.
Von daher unterstützt sie mich neben dem, dass sie mich auch so vor Ort mit unterstützt, sei es jetzt an Wahlkampfständen, dass sie dort mit ist oder auch zum letzten Kommunalwahlkampf mit vor Ort war, mit mir Flyer verteilt hat und Plakate aufgehangen hat, unterstützt sie mich, wie gesagt, größtenteils darin, dass sie auch für unsere Tochter da ist. Weil es bindet ja doch sehr viel Zeit, als Kandidat bei einer Wahl anzutreten, egal ob es jetzt Europa, Bund, Land oder Kommunal ist, überall nimmt es Zeit in Anspruch Und da ist sie eine riesige Hilfe und sie steht auch stets hinter mir und unterstützt uns auch. Ja, und da kann ich einfach immer nur wieder Danke sagen. Und ich bin wirklich froh, dass ich sie habe.
Und was ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht wisst, was ich aber weiß, ist, dass Robins Frau aus Tschechien kommt.
Genau. Ja, also.
Erzähl mal, wie das kommt, wie das kam, wie habt
Ui.
ihr euch kennengelernt?
Das ist wirklich, also wir sind jetzt schon ein paar Jahre verheiratet, also es ist eine lange Geschichte. Angefangen hat es aber tatsächlich ganz, ich sag mal, ganz einfach. Also wir haben uns tatsächlich, ich war dienstlich unterwegs, ich war als Vertreter für die Generalstaatsanwaltschaft unterwegs im tschechischen Konsulat in Dresden. Und sie war zu einer Fachtagung, die zwar auch in Dresden stattgefunden hat, im selben Gebäudekomplex. Das war so ein größeres Veranstaltungshaus. Und sie hatte da aber eine europäische Tagung gehabt. Also sie war Geschäftsleiterin für das tschechische Ministerium für Infrastruktur und lokale Entwicklung und war da auch als Vertreter mit. Und da haben wir uns wirklich in diesem Veranstaltungshaus, kann man das nennen, auch wirklich kennengelernt, weil ich mit einer der wenigen war, der dort vor Ort Englisch gesprochen hat, weil sie zu dem Zeitpunkt kein Deutsch konnte und ich natürlich auch kein Tschechisch. Ja, dann war ich mit einer der einzigen, die Englisch gesprochen haben und da hat sie dann gesagt, sag mal, kennst du dich hier eigentlich aus? Und da habe ich gesagt, nee, ich bin auch hier nur Gast, ich habe keinen Plan, wo was ist, ich habe keine Ahnung, wie man was findet, aber wir sind beide planlos, also lass uns doch einfach finden, wo es hingehen soll. Und so haben wir dann auch mit Handy, Google, alles Mögliche, haben wir dann auch uns ins Café gesetzt, haben uns dann auch so kennengelernt, ein bisschen darüber gesprochen, wo kommt man denn so her und was macht man denn so. Dann haben wir von uns beiden ein bisschen was erzählt und haben dann auch den Kontakt per Telefon später, per WhatsApp weitergehalten. Und dann kam ich irgendwann mal auf die Idee, dass ich gesagt habe, naja, ich will sowieso mal ein bisschen in Europa umherfahren, beziehungsweise die Hauptstädte mal besuchen. Das habe ich dann immer so zur Urlaubszeit gemacht. Ich habe gesagt, ich fahre mal eine Woche nach Polen und nach Warschau, schaue mir das an und dann auch mal nach Tschechien, schaue mir Prag an. Und da sind wir auch über Prag ein bisschen zum Sprechen gekommen. Sie hat da auch gewohnt. Und dann bin ich da auch mal hingefahren und dann haben wir uns auch näher kennengelernt. Sie hat mir alles gezeigt, wir haben uns da die Zeit schön verbracht, sind abends essen gegangen und hatten das eigentlich sehr genossen. Und so hat sich der Kontakt halt immer weitergehalten, bis dann auch wirklich daraus eine Fernbeziehung entstanden ist, mit 400 Kilometern Abstand.
Eben, da fährt man ja nicht mal eben so nach Prag. Ja, das ist
Richtig.
ja, ich meine, es ist jetzt auch wahrscheinlich nicht mehr so, wie es vor Jahren noch war, dass man da noch ewig fahren musste. Du fährst jetzt ja auch irgendwie ruckzuck über die Autobahn und eine Zugverbindung dürfte auch nicht mehr das Problem sein, aber es ist ja nicht um die Ecke.
Also ich muss ehrlich gestehen, Zug bin ich nach Prag oder nach Tschechien nie gefahren. Ist aber, glaube ich, auch eine Erfahrung, die ich jetzt nicht unbedingt machen muss. Also in Tschechien funktioniert das Zugsystem noch ein bisschen anders als in Deutschland. Da funktioniert es dann halt so, wenn der Zug halt mal nicht kommt, dann kommt der halt nicht und dann kommt er auch den ganzen Tag nicht. Da weiß man aber auch nicht, warum der nicht kommt, der kommt dann halt einfach nicht. Und mit dieser Ungewissheit, auch nicht tschechisch sprechend, da dann aufzulaufen, habe ich gesagt, nein, ich bleibe lieber beim Auto, fahre dann dahin, Busverbindung wäre übrigens gleich gewesen. Und war dann auch damals schon über die Autobahn. Bin immer am Wochenende gefahren, jedes Wochenende gefahren. Das heißt, Freitag nach der Arbeit los,
Ui, das muss Liebe sein.
Sonntagabend. Sonntagabend wieder zurück. Ja, meine Frau sagt bis heute, dass ich wahnsinnig bin, warum ich da jedes Wochenende hingefahren bin. Und da habe ich gesagt, naja, weil ich dich halt liebe und gerne mit dir zusammen sein will. Und so haben wir dann auch alles Mögliche verbracht. Ja.
Aber Prag, kann ich mir vorstellen, ist jetzt auch nicht so die einfachste Stadt, um da mal ein bisschen mit dem Auto durch die Gegend zu fahren.
Nein, absolut nicht. Also ich muss dazu sagen, generell Prag ist was Infrastruktur im Vergleich zu Deutschland ist Tschechien und auch explizit Prag anders aufgestellt als wir in Deutschland. Also wir haben in Deutschland schon wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Infrastruktur, die man
Endlich mal
natürlich mal ausbauen
einer,
muss.
der nicht meckert über die Deutsche. Ist mir schon
Also
aufgefallen, als du über die Bahn geredet hast.
ja,
Ich habe
also
mir
ich muss
gedacht, Mensch,
sagen,
in Deutschland, wir haben ja wenigstens noch Ausreden, wenn die Züge nicht fahren. Ne?
richtig. Uns sagt man wenigstens noch, der Zug kommt zu spät wegen
Genau.
der Störung am Gleis. Ja, in Tschechien würde da überhaupt keiner sich drum
Ja,
kümmern, ob man da
ja,
Bescheid
ja.
sagt. Wir haben es ganz gut. Also auch was die Qualität der Straßen betrifft. Ja, an den einen oder anderen Stellen gibt es Nachholbedarf. Aber Deutschland ist auch kein kleines Land. Ja, es gibt viel abzudecken. Auch so ein Punkt, den ich dann angehen möchte, auch mit Hinblick auf Infrastrukturausbau, aber auch es ist schon anders. Also wir haben wirklich auch Straßen, die schlaglochfrei sind. Ja, es ist schon anders. Und wir haben, wenn man mal andere Länder sieht, haben wir es ganz gut. Also im Vergleich. Meckern können wir wirklich schnell viel. Das passiert mir auch im Alltag, dass ich gerne mal meckere. Aber dann muss man sich auch manchmal daran besinnen, es geht den Ländern, auch direkten Nachbarn, denen geht es viel schlechter. Und die zahlen auch noch Maut. Also das ist so im Vergleich zu
Zwar nur
sehen.
noch für die schlechten Straßen. Also Maut einführen, gehe ich mal davon aus, ist jetzt nicht eins deiner vorrangigen politischen
Nein,
Ziele.
auf keinen Fall.
Was
Also
würdest du angehen, wenn du jetzt am 23. Februar ist die Wahl, wir gehen mal davon aus, du wirst gewählt. Was passiert dann? Was ändert sich?
ja, also ich habe große Ziele, viele Veränderungen vor. Also ich habe mal auch neben der Infrastruktur vor, zum Beispiel die Sanierung der Brücken oder auch generell von Brücken und von Bahngleisen. Aber da muss man noch ein bisschen unterscheiden. Das ist ja teilweise auch wieder kommunaler Bereich und Länderbereich. Also das gibt da auch ein paar Unterschiede. Aber das, was zum Beispiel im Bundesbereich ist, Bundesstraßen, Bundesautobahnen, alles, was so bundeseigene Sachen sind, auch weiterhin instand zu halten, an Verkehrsproblempunkten auszubauen, dass es halt die Möglichkeit gibt, auch im Hinblick auf die Wirtschaft, die ja in Zukunft noch mehr gefragt sein wird, wettbewerbsfähig zu sein. Wir sind in Deutschland oder Deutschland ist der wirtschaftliche Anker Europas, könnte man sagen. Und wir dürfen unsere Wirtschaft auch, das fängt schon bei der Infrastruktur an. Das dürfen wir nicht vergessen. Und deswegen, also wir müssen, um das so in der Überleitung zu haben, die Wirtschaft auf Schwung bringen. Das ist so einer der größten Punkte eigentlich. Ein Staat wie Deutschland funktioniert nicht ohne eine Wirtschaft. Aber so funktioniert kein Staat irgendwo auf der Welt. Jeder Staat braucht die Wirtschaft, weil dadurch werden dann die Steuern für den Staat generiert, der ja dann Förderprogramme für Bildung, für Unternehmen und alles auch finanziert. Auch für jeden Einzelnen. Sozialhilfen, da fängt es ja schon an. Man wird plötzlich arbeitslos, man geht zum Jobcenter. Ja, das Geld kommt, aber das Geld muss auch irgendwo herkommen. Und das kommt so aus dem Bereich Wirtschaft. Das wird da erwirtschaftet. Und deswegen, das ist der größte Punkt, wir müssen da wieder auf Vordermann kommen.
Jetzt haben wir ja 2 Jahre hintereinander Rezession gehabt. Das heißt, die deutsche Wirtschaft ist ja so ein bisschen, oder Deutschland generell ist ja so ein bisschen, wird ja schon bezeichnet als der kranke Mann Europas. Welche Pläne, wie kriegen wir das in den Griff? Was meinst du? Was müssen wir machen? Was müssen wir anpacken?
Wir müssen deutlich unsere Unternehmen unterstützen. Wie schon gesagt, die Wirtschaft ankurbeln. Wir müssen Investitionsmöglichkeiten schaffen, dass sich auch Unternehmen hier ansiedeln. Gerade übrigens auch für den Bereich Magdeburg-Intel. Ja, ist auch eine große Streitfrage, die auch im Bund immer wieder existiert, die Intel-Ansiedlung.
11 Milliarden
Genau.
haben oder nicht haben, ne?
Genau. Also man muss auch berücksichtigen, ja, es sind große Investitionen, aber diese Investitionen, die lohnen sich auch gerade im internationalen Wettbewerb, nicht nur in Europa, sondern so eine Ansiedlung ist auch alles, was im amerikanischen Raum ist, im russischen Raum ist, auch runter bis in den asiatischen Raum rein. Es ist nochmal ein Zeichen, auch für Deutschland, für uns, zu sagen, uns gibt es noch. Wir sind wettbewerbsfähig und wir können auch handeln. Und ja, es müssen definitiv Unternehmenssteuersenkungen her, generell Steuersenkungen her, auch Entlastung Privathaushalte. Der Arbeitnehmer muss, und das ist so etwas, was ich gerne sage, Leistung muss sich lohnen. Also das heißt, wir müssen den Leuten dabei helfen, dass sie auch mehr Netto vom Brutto haben. Ja, das ist, dass wir da auch entgegenwirken und sagen, okay, so wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben. Das heißt, alles lässt sich ändern und das halt mit uns. Und wir haben da konkrete Pläne und das ist so der Hintergrund. Kinderfreibetrag wurde ja erst erhöht, aber auch da muss nochmal überarbeitet werden. Ja, und das denke ich mal, das kriegen wir hin. Unternehmen dahingehend auch unterstützen, Bürokratie abzubauen. Arbeitnehmer oder ein Arbeitgeber, der sich 8 Stunden, meistens sogar 10 Stunden oder länger, mit seinem Unternehmen befasst, der will dann auch nicht Formulare ausfüllen, Briefe beantworten und irgendwelche Richtlinien verfolgen. Das müssen wir definitiv in den Griff kriegen. Stichpunkt schlanker Staat. Ja, wir müssen unsere Aufgaben effizient erfüllen. So, aber wenn wir anfangen, unseren Unternehmern mehr zuzutrauen, auch zu sagen, okay, wir überwachen euch nicht. Das, was ihr uns sagt, stimmt. Diesen grundlegenden, diesen, ich sag mal, diesen grundlegenden Nachweiswahn, alles nachzuweisen, alles mit Berichten auszulegen, wie wurde das gemacht und so weiter. Wenn man das runterbekommt und sagt, wir vertrauen euch mehr, dann kommt auch dieses Vertrauen zurück und sagen, ja, ich mache wahrheitsgemäße Angaben. Weil das halt einfach, warum soll ich den Staat anlügen? Er hilft mir doch auch. So, und das auf ein gesundes Geben und Nehmen abzuzielen, das glaube ich, dass das ungemein helfen würde. Und ich muss dazu sagen, aus eigener Erfahrung kenne ich das auch. Ich persönlich bin jetzt kein Unternehmer, meine Frau aber schon. Die macht sich selbstständig. Die möchte gerne Braut- und Abendmoden, einen
Oha,
Salon aufmachen. Ja, in
gut zu
Magdeburg mit
wissen.
großer Konkurrenz, ja, also Respekt davor, dass sie das sich
Ja.
wagt und macht. Soll auch ein bisschen in den Bereich Hochzeitsplanung gehen. Also wirklich
Rundumbetreuung für.
Rundumbetreuung für die Braut, für den Bräutigam, fürs Brautpaar. Und mit anliegendem Online-Shop, wo man sagt, okay, Accessoires, leichte Sachen, Schuhe etc., kann man auch bequem von zu Hause aus bestellen. Und muss dann nicht einfach immer in den Laden rennen und sagen, ach, ich brauche jetzt eigentlich noch einen Reif. Dass man einfach sagen kann, okay, ich bestelle es von zu Hause aus, muss jetzt nicht extra losrennen und es kommt dann einfach in einer kurzen Zeit geliefert. Sie hat mich gefragt, kannst du mir nicht helfen? Du befasst dich doch mit Papierkram jeden Tag. Du musst doch
Du
Gesetze
kennst doch
kennen und so.
Formulare.
Genau, du kennst doch Formulare, du kennst doch
Ja.
Gesetze, du machst das doch jeden Tag. Kannst du mir da nicht irgendwie helfen? Deutschland ist grauenhaft dafür. Na,
Ja.
ihr sagt, ja, ich helfe dir. Und dann bin ich jetzt auch dabei, gerade den ganzen bürokratischen Aufwand zu machen. Gerade für eine Firmengründung ist das nicht wenig. Ja, jeder, der entweder selber eine Firma hat, selbstständig ist, der wird das kennen, was das für einen Umfang hat. Von daher helfe ich ihr dabei, das mit aufzunehmen. Aber von daher weiß ich auch, wo die Probleme sind, direkt vor Ort. Weil ich sie am eigenen Leib auch spüre. Und
Was machst du für Erfahrungen? Was nervt am meisten?
ja, also am meisten nervt es tatsächlich, ich musste mich jetzt letztens mit Startkapital, habe ich mich letztens befasst. Da gibt es aber tausende Möglichkeiten, wie man denn eine Firmengründung finanzieren möchte. Mal davon abgesehen, es gibt Förderungen, es gibt Firmenkredite für Gründung, Gründerkredite und ach, alles Mögliche, wie man es nennen möchte. Nur alleine mir Förderkredite anzuschauen, die jetzt zum Beispiel das Land gibt für neue Firmengründungen. An sich ist das ja eine schöne Idee, dem Neugründern, kleinen und mittelgroßen Unternehmen die Möglichkeit zu geben, zu investieren. Finde ich super. Habe ich mir auch angeschaut, werden wir vermutlich auch Gebrauch von machen. Aber es sind wieder so viele Seiten an Text. Und wieder so viele Antragsformulare und eine Bestätigung hier und eine Bestätigung da und alles. Und ich dann sagte, okay, das muss ich mir in einen Ordner abspeichern, das muss ich dann zu gegebener Zeit mir irgendwie sortieren, dass ich alles beieinander habe. Da sind wir wieder bei diesem Thema Bürokratiewahnsinn, Papierwahnsinn. Meine Meinung habe ich es als PDF, dass es wenigstens digital ist, aber für die Bank muss ich trotzdem ausdrucken. Oder es hilft mir trotzdem nicht. Ja.
Und so irgendwie eine Unterstützung von der Stadt oder vom Land, dass da jetzt mal einer kommt und sagt, komm, ich helfe dir, sag dir, wo irgendwie so ein, gibt es ja irgendwie so Ideen, Gründerpilot oder
Also
was du.
es gibt Möglichkeiten, also von der Stadt eher weniger, aber halt da gibt es dann meistens die Wegweiser für Gewerbeanmeldungen, ja, Umsatzsteuern und so weiter. Das gibt es als Wegweiser. Vom Land her gibt es mehr oder weniger, was für Voraussetzungen müssen diese Firmen erfüllen. Aber es gibt zum Beispiel nicht den Hintergrund, wie komme ich überhaupt dahin? So diesen ersten Schritt erstmal zu machen, den muss man dann schon selber gehen. Und wo man dann sagt, okay, ich muss mich da reindenken. Wie erreiche ich das Ziel, was mir vorgegeben wird, um jetzt zum Beispiel diesen Gründerkredit zu bekommen? Und das nimmt halt auch wieder Zeit in Anspruch. Und natürlich, man macht das natürlich als Arbeitsstelle. Ja? Also man muss dafür die Zeit schon aufbringen. Aber es ist schon nicht sehr einfach. Also,
Also man wurschtelt sich da mehr oder
genau,
weniger durch
genau.
den Wust von
Richtig.
Anträgen,
Richtig.
Formularen.
Das ist auch
Das
etwas, was man auch als Bund unterstützen kann, dass man sagt, also nicht den Papierkram zu unterstützen, sondern den Abbau davon zu unterstützen. Das wird auf jeden Fall in den nächsten Jahren des neuen Bundestages auf jeden Fall auch mein Ziel sein, sowas anzugehen.
so ein Gründerklima zu schaffen, dass
Genau.
man sagt, ich habe
Möglichkeiten für
Bock, ein
Investitionen zu
Unternehmen zu
schaffen.
gründen.
Genau, dass man sagt, okay, ich versuche einfach mal ein Startup zu machen oder eigentlich einfach mal selbstständig zu machen. Weil ich habe ein Thema, das finde ich vom Leben her total toll. Das würde ich gerne zum Beruf machen, vom Hobby zum Beruf, wie man so schön sagt. So, und das möchte ich verfolgen, das möchte ich weitermachen und da dieses Klima zu schaffen, dieses freundliche Unternehmensklima zu schaffen, zu sagen, es siedeln sich neue Unternehmen an. Leute machen sich selbstständig, die investieren auch international. Nicht nur auf Deutschland begrenzt oder jetzt nur Magdeburgerinnen, Magdeburger oder aus Schönebeck und Bördeland oder Calw, Barbie, nur die wollen das. Nein, es geht für uns alle in Deutschland so. Ja? Und dass man auch sagen kann, okay, unsere Nachbarn aus Frankreich oder auch aus Tschechien sagen, das ist ein total tolles Angebot, dahin möchten wir expandieren. Das ist ein super Anreiz, auch für uns die deutsche Wirtschaft hochzubekommen. Und das ist so der Punkt, wo wir ansetzen müssen. Und ich hoffe da auch, dass wir da in der Zukunft auch mit guten Partnern in dem kommenden Bundestag auch gut vorankommen.
Wenn du gerade mal nicht Plakate aufhängst, Flyer verteilst, zu Hause dich um deine Tochter kümmerst und Anträge, Formulare ausfüllst, was machst du sonst so in deiner Freizeit, Robin?
Also ich gehe regelmäßig Blut spenden, das mache ich beim Deutschen Roten Kreuz. Das ist für mich sehr wichtig, weil man mit jedem Mal, wo man Blut spenden geht, Menschen helfen kann. Das mag vielleicht banal klingen, weil es heißt, ja, man gibt da so 500 Milliliter Blut ab und so weiter. Das finde ich aber vollkommen wichtig, weil ich unterstütze anderen, denen es schlecht geht. Aus einem ganz einfachen Hintergrund heraus. Mir kann es auch mal schlecht gehen. Und dann sage ich mir, es gibt da draußen aber Menschen, die geben ihr Blut, um zum Beispiel mir zu helfen. Und das ist einfach, das finde ich total klasse. Und das verfolge ich auch. Ich möchte einfach was zurückgeben oder für den Fall, dass mir mal was passiert, sind auch Menschen für mich da. Und das finde ich wirklich richtig toll. Es tut nur mal ganz kurz weh, wenn der Stich der Nadel kommt, aber ansonsten, die ehrenamtlichen Helfer, die das machen, die sind wirklich super drauf. Es ist immer eine entspannte Atmosphäre, es ist toll. Jetzt auch im Uniklinikum gibt es schöne Bilder an der Decke, die man sich dann anschauen kann. Also es
Na, und
ist.
man kriegt ja auch irgendwie so alle 3 Monate oder wie oft man das machen kann, kriegt man ja auch erstmal einen kleinen Laborcheck.
Ja,
Ja? Hast du
genau.
irgendwie, bist
Ob
du
man
gesund, bist du fit, ist
genau,
dein
ob
Blut
man
okay?
genug, ob man irgendwas im Blut hat, ob die
Genau,
Entzündungswerte zu
ja.
hoch sind. Man bekommt auch eine Kontrolle des Eisengehaltes vom Blutes, was dann übrigens auch so ein bisschen dafür spricht, ernährt man sich richtig oder nicht. Gibt auch bestimmte Kriterien, gibt es auch immer auf der Internetseite vom Deutschen Roten Kreuz, kann man auch mal so einen Selbsttest machen. Bin ich fähig, Blut zu spenden oder nicht? Ist ein Fragebogen, dauert nicht lange, 5 Minuten ausfüllen. Sind meistens bloß Multiple-Choice-Fragen oder halt auch generell Fragen, ob man ankreuzt. Waren Sie jetzt in letzter Zeit im Ausland und so weiter?
Nochmal zurück zur Politik. Wir hatten Infrastruktur, wir hatten Wirtschaft. Hast du noch ein Thema, was dich bewegt? Was mir immer so auf den Nägeln brennt, ist ja immer, wenn ich an Justiz denke, dann denke ich ja immer an dicke, fette Akten und wenig Digitalisierung, wenig Computer, wenig Modernen, viel Staub. Ist nicht tatsächlich nicht mehr ganz so, wie man sich das jetzt in alten Filmen vorstellt, so die alte Riesenkanzlei mit den staubigen Akten. Ganz so ist es wahrscheinlich auch in Allensleben nicht mehr, wo du arbeitest. Der Vorreiter des Modernen ist die Justiz in Deutschland ja auch nicht. Was können wir da ändern? Was meinst du?
Wir bewegen tatsächlich pro Tag. Das haben wir uns mal nur so aus Interesse halber mal so überlegt, dass wir mal gucken, wie viel Kilo an Akten bewegen wir, zum Beispiel jetzt im Strafbereich, pro Tag für jede einzelne Person. Da kamen bei mir zusammen, dass nur alleine für mich kommen wir dabei auf ca. 30 Kilo Papierakten pro Tag. Nur alleine bei mir. Ich sitze noch mit zwei anderen Kollegen, das bedeutet, es sind pro Tag fast 100 Kilo an Papierakten, die wir durch die Gegend schicken. Nur alleine die Korrespondenz, also den Austausch zwischen Richtern, zwischen der Staatsanwaltschaft, zwischen der Polizei und mit uns. Und das ist, oder auch mit Rechtsanwälten. Das kommt auch dazu. Wir müssen Pakete packen, damit die verschickt werden in alle möglichen Ecken der Bundesrepublik. Das ist auch manchmal ein logistisches Abenteuer. Wir sind, zumindest wenn man das mal so im Land Sachsen-Anhalt zum Beispiel sieht, war es letztens im Radio, ich glaube vor 3 Tagen. Ist ein Schlusslicht bei der Digitalisierung von Justizbehörden. Ich muss dazu sagen, unsere Bundesbehörden im Rahmen Justiz zum Beispiel, denen geht es nicht sonderlich anders. Also wir haben zum Beispiel das Bundesverfassungsgericht und der Bundesgerichtshof, die arbeiten teilelektronisch. Das heißt, sie führen nur sogenannte Hybridakten. Ja, das heißt, das ist so in dieser Übergangsphase immer so der Punkt, wo man sagt, wir haben es im PC alles als elektronische Akte, wir haben es aber auch nur als Papier auf dem Tisch. Das muss definitiv noch schneller vorangetrieben werden.
Ja, mal gucken. Vielleicht ist ja dann auch das Bundesverfassungsgericht digital.
Ja, also die Technik dafür ist da. Dass man sagt, okay, wir schaffen den Sprung zu sagen, ab morgen nur noch digital. Es ist möglich und es wäre auch möglich, dadurch massiv an Personalaufkommen, an Bedarf einzusparen, weil Verfahren viel schneller abgearbeitet werden könnten, mit viel weniger Personalaufwand. Da hilft tatsächlich auch, dass man sagt, okay, wir wagen diesen Schritt. Das wird aber aus irgendwelchen Gründen, das hatte jetzt das Bundesjustizministerium, hatte Gelder in den Haushalt zurückgereicht, die auch aus diesem Zweig extra kamen, Digitalisierung. Aber die Begründung wusste ich jetzt nicht. Die hat mir keiner gegeben. Und das fand ich schon sehr interessant. Und wo man dann sagt, naja, wir müssen noch mehr digitaler werden. Wir sind wirklich weit hinterherhängend. Aber die Mittel hätten wir. Da will ich hingehen und sagen, okay, wir müssen da auch rangehen. Wir wollen das vorantreiben, aber nicht nur generell Justiz, sondern auch Polizeibehörden. Ja, in innere Sicherheit, man soll auf die Straße gehen können, ein jeder von uns. Man sollte sich, egal wo man ist, zu welcher Zeit, sollte man sich sicher fühlen. Und das haben viele Menschen nicht mehr.
Ich glaube auch, und dann fängt Freiheitsbeschränkung viel mehr an, als wenn du den Leuten sagst, irgendwie, ihr dürft nicht mehr raus, wenn sie so frei,
Genau.
also eigentlich raus wollen und sagen, ich traue mich bloß nicht, das ist
Genau.
nicht sicher, das ist
Genau.
nicht sicher, ich kann nicht mehr bestimmte Orte in meiner Stadt nicht mehr aufsuchen. Und ich denke, da gebe ich dir absolut recht, wenn das ein Staat nicht leistet, dass die Bürger sich an jeder Stelle, an jedem Ort sicher fühlen können,
Genau.
dann läuft was schief
Das
und dann muss man da ran.
ist eine Grundaufgabe des Staates,
Ja.
dass die Bevölkerung sich sicher fühlt. Das ist doch kein, es kann sich ändern, es muss sich ändern. Das kann ich wieder so ein bisschen den Vergleich auf Tschechien ziehen, weil ich das so ein bisschen kenne. Da läuft alles schon digital. Die haben gar keine Papierakte mehr. Wenn wir ein Verfahren im Rechtshilfeweg zum Beispiel aus Tschechien bekommen, dann ist das eine CD. Und CD ist schon für die echt langsam, weil die haben eigentlich schon maximal noch USB-Sticks, ansonsten schicken sie sich innerhalb der Tschechischen Republik auch schon alles über der
Hier kommen, lad
elektronischen
mal
Weg.
runter.
Ja, also das ist für uns schon High-End-Standard im Justizbereich mit CD. Das ist für die schon, oh, wir müssen auch wieder die verstaubten Boxen aufmachen, weil wir benutzen ja schon keine CDs mehr. Und da läuft alles elektronisch und das habe ich auch bei meiner Frau im Ministerium gesehen. Das ist ganz toll. Das funktioniert mit einem Knopfdruck. Die hat ein Schreiben fertig gemacht, was sie dann auch rausschickt. Das war an einen Bürger, deswegen wurde es ausgedruckt. Ansonsten, wenn es zwischen Behörden ist oder international, geht alles bloß mehr elektronisch. Da geht nichts mehr mit Post und sowas alles. Die drückt auf den Knopf, dann geht und nach unten in der Postabteilung die Druckerstraße an. Das Schreiben kommt da schon signiert raus, wird direkt eingetütet in einen Brief. Der kommt gleich in eine Box und fertig ist das. Da braucht man auch gar keinen Mitarbeiter. Kommt einmal am Tag die Post, die holt die Box raus, stellt eine neue hin und so war's.
Paradiesische Zustände,
Es
ja.
ist wirklich mal was anderes. Und ich werde auch, da habe ich mich jetzt auch drauf beworben, das ist auch kein Geheimnis, das wissen auch viele Kollegen, auf einem Austauschprogramm im Justizbereich international. Das heißt, dass man mal für eine Woche, 14 Tage zum Beispiel, mal sagt, okay, ich gehe in ein anderes Land und schaue mir dort mal alles an. Wie das funktioniert als Austauschprogramm. Und freue ich mich auch riesig drauf, das mal zu sehen. Auch so mal wieder diesen Vergleich zu sehen zwischen uns und anderen Ländern. Ja, ist
Tja,
ganz
Robin hat
bestimmt.
viel vor die nächsten Jahre.
Definitiv.
Wir hören uns hier bestimmt demnächst mal wieder.
Ja, sehr gerne.
Eine Frage noch: Was würdest du lieber machen, wenn du am 23. Februar nach Berlin gewählt wirst? Regierung oder Opposition?
Oh.
Was würde dir mehr gefallen, Robin?
Das wurde ich tatsächlich schon öfter gefragt, was passiert, wenn die FDP wieder in die Regierung kommt. Da muss ich dazu sagen, ich habe keine Angst davor, vor Herausforderungen zurückzuschrecken. Gerade jetzt in der Zeit ist es wichtig, dass wir die liberale Stimme und auch die politische Mitte behaupten und auch vorantreiben. Das heißt, das kann man schlecht aus der Opposition heraus tun. Ja, wir wollen vieles ändern, wir wollen vieles angehen und das geht nur in der Regierung. Und das heißt, das streben wir auch an. dass wir da sagen, wir haben starke Partner, mit denen wir das zusammen umsetzen können und auch wirklich in dieses Chaos, was da derzeit herrscht, Ordnung reinbringen.
In diesem Sinne, alles lässt sich ändern. Robin,
Richtig.
vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich
Hat mir
danke
sehr
dir
viel
auch,
Spaß
Thomas.
gemacht. Wir hören uns wieder
Richtig.
nach der
Hoffentlich
Wahl.
zeitnah. Vielleicht auch
Genau.
noch vor der Wahl. Werden wir
Vielleicht auch noch vor der Wahl.
sehen.
Ja, das war es mal wieder mit einer neuen Folge von Marco und Robe. Danke, dass ihr dabei wart. Tschüss, bis zum nächsten
Bis zum
Mal.
nächsten Mal.